Von diesem gemeinsamen Singen, unser König bleibst nur du, abrupt zu einem Thema, was ein absoluter Crowdpleaser am Sonntagmorgen ist. Ich möchte mit euch über das Thema Irrlehre sprechen. Uff. Ich sage euch gleich noch, warum ich auf dieses Thema und wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Aber ich frage dich auch erstmal zu Beginn, hast du schon mal eine christliche, pseudochristliche Lehre gehört, erlebt, die dir irgendwie seltsam vorkam? Ja? Ja, ich war neulich auf einer Hochzeit, da hat der Pastor, der Prediger vorne gesagt, dass jetzt, wo der Mann seine Frau heiratet, er ja der Priester seiner Frau wäre. Fand ich theologisch, konnte ich das nicht so richtig nachvollziehen, aber ich habe gedacht, wenn der das so glaubt, soll er das doch gern so machen, schadet ja nicht automatisch jemand. Aber problematisch wird es ja an dem Punkt, wo es eine Lehre gibt, die auch wirklich eine richtig krasse Auswirkung auf das Leben hat, ja vielleicht auch eine schädliche Auswirkung. Ich habe euch nur ein Beispiel mitgebracht, weil ich nachher einen langen Bibeltext habe, aber mir ist sofort die charismatische Heilungstheologie eingefallen. Der Ansatz zu sagen, Gott will uns heilen, Gott das möchte, dass ihr gesund seid, was ihr gesund werdet, ist ein guter. Aber wenn ich sage, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, deshalb gibt es in deinem, in meinem Leben keine Krankheit mehr. Ich muss das nur im Glauben annehmen. Das ist schon durchaus problematisch. Denn was passiert, ja, wenn jemand an Gott glaubt und sein Leben ihm gibt, aber erlebt, ich werde nicht gesund. Dann ist er nicht nur krank und damit geplagt, sondern auch noch mit dem Glaubensdruck zu sagen, ja, irgendwas muss ja in meinem Leben falsch sein. Ich muss ja irgendwie falsch glauben, ich muss was falsch machen, weil Gott möchte ja, dass ich gesund bin. Diese charismatische Heilungstheologie, so ganz vereinfacht kurz dargestellt, ist nur eine problematische Lehre. Ich glaube, es gibt hunderte, wahrscheinlich sogar tausende pseudochristliche Lehren, wo man, wenn man genau hinschaut, sagen kann, naja, die kann man eigentlich gar nicht so richtig gut begründen. Ich glaube, allgemein gesprochen sollte man hellhörig werden, wenn eine Lehre zur Abhängigkeit von einzelnen Leitern oder Personen fordert, wenn sie nicht in die Mündigkeit ruft, sondern eher Mündigkeit raubt und wenn sie Angst fördert, weil durch Angst kann man Leute gut einschüchtern, aber ob das wirklich von Gott kommt, das halte ich für fragwürdig. Es ist also wichtig, dass das, was wir glauben, von uns auch reflektiert wird, dass wir überlegen, was glauben wir da überhaupt? Und wenn wir jetzt mit Irrlehren umgehen, wie kann das geschehen oder wie können wir das unterscheiden? Darüber möchte ich mit euch heute und in den nächsten 2 Wochen so ein bisschen nachdenken. Und bevor wir in die Bibel schauen, verrate ich euch jetzt kurz 3 Gründe, warum ich auf dieses Thema gekommen bin und warum ich glaube, dass es wichtig ist. Und das erste ist, ich habe den Eindruck, dass uns gerade in Freikirchen immer wieder die Tendenz da ist, dass wir meinen, da ist was falsch, da ist was nicht richtig, da ist ein Urteil da schnell oder da haben wir die Tendenz schnell zu urteilen. Wer sich die Geschichte der Freikirchen mal so ein bisschen anschaut, zum Beispiel mit diesem Buch Menschen mit Vision, eine Landkarte der evangelikalen Welt, ja, der ist schockiert oder zumindest sehr überrascht, welche Kleinigkeiten dazu geführt haben, dass eine Kirche sagt, wir müssen uns trennen, weil so wie ihr gekleidet seid, geht ja gar nicht und wir machen eine eigene Kirche. Also es ist die Tendenz da, schnell zu urteilen und zu trennen. Das zweite ist, das Thema ist immer wieder aktuell. Also ich höre immer wieder Menschen, die sagen, also das, was du da sagst oder hörst, das geht ja gar nicht, das ist ja eine Irrlehre. Und dann zu überlegen, ja, was ist das überhaupt? Also immer wieder alles, was wir hören, ordnen wir ein. Und wo ist dann jetzt eine Meinungsverschiedenheit und wo beginnt eine Irrlehre? Das ist eine spannende Frage. Da werde ich am Ende auch noch was zu sagen. Und ein dritter, nicht unwesentlicher Punkt ist natürlich auch, ja, das Thema kommt ziemlich regelmäßig in der Bibel vor. Sowohl im Alten Testament wird für den falschen Propheten gewarnt, als auch im Neuen Testament an ganz vielen Stellen Jesus und Paulus und ganz viele Schriften sagen, passt auf, geht einen geraden und guten Weg. Und das war natürlich besonders für die junge Gemeinde wichtig, weil damals gab es ja noch kein feststehendes Neues Testament, wo man sagen könnte, ja, lies doch mal da in dem Brief von Paulus nach. Es gab viele Gegenstimmen, auch jüdische, und die Frage war, was ist denn jetzt richtig, wie können wir einen guten Weg gehen? Vor falschen Lehren zu warnen, das ist so wichtig, dass es im Neuen Testament sogar ein ganzes Buch gibt, das sich ausschließlich diesem Thema widmet. Wer von euch weiß, welches Buch das ist? Nein, es ist nicht die Offenbarung, auch, aber nicht nur. Judas, genau, der Judasbrief tatsächlich, der ist ziemlich unbekannt, ist ja auch so ein ganz kurzer Brief, nur 25 Kapitel, steht direkt vor der Offenbarung als Text. Und die Frage, wer von euch hat, kann sich erinnern, mal eine Predigt über den Judasbrief gehört zu haben? Niemand. Und wenn ihr heute nach Hause geht, wisst ihr auch warum, aber ihr könnt immerhin sagen, ihr habt eine gehört. Manche Theologen haben gesagt, der Judasbrief ist das am meisten vernachlässigte Buch des Neuen Testaments. Und ich glaube, ich verstehe auch ein bisschen, als ich die Predigt vorbereitet habe, warum? Weil wir uns halt echt ungern mit Negativem aufhalten. Und dieser Brief, ja, das ist echt, wir werden uns ein bisschen quälen müssen gleich damit. Und trotzdem glaube ich, wir dürfen so ein wichtiges Thema, was auch im Neuen Testament aufgenommen ist, nicht einfach abtun, weil wir sagen, es wird unangenehm. Es gibt Lehren und Dinge, die uns von Jesus wegführen und die nicht gut sind. Und da kann man Nein sagen. Und deshalb ist es ein wichtiges Thema. Also, heute möchte ich mit euch den ersten Teil des Judasbriefes anschauen, nächste Woche den zweiten Teil und in 3 Wochen wird es dann ein bisschen seichter. Da kommt dann, wie wir allgemein so mit Konflikten und Meinungsverschiedenheiten in Gemeinde umgehen können. Zum Judasbrief, genau, der letzte Brief vor der Offenbarung. Wir schauen heute die ersten 16 Verse an. Und ich habe schon überlegt, soll ich das nicht kürzer machen? Das Problem ist, dass Judas ganz oft mit verschiedenen Bildern das gleiche Thema wiederholt. Deshalb lesen wir auch diese Stellen, aber der Bibeltext wird dadurch heute ein bisschen länger. Der Brief beginnt mal so richtig entspannt. Ihr könnt noch mal durchatmen. In den ersten Versen so ein typischer Briefgruß mit Absender, Empfänger und Segenswort. Da heißt es, Judas, Diener Jesu Christi und Bruder des Jakobus an die, die Gott der Vater mit seiner Liebe umgibt und unter dem Schutz von Jesus Christus stehen. Euch allen, die Gott zum Glauben gerufen hat, wünsche ich, dass ihr seine Barmherzigkeit, seinen Frieden und seine Liebe in immer reicherem Maß erfahrt. Dieser Judas ist nicht Judas Iskariot, der Jesus verraten hat, sondern der Bruder von Jakobus. Jakobus ist einer der Jünger, ganz bekannt, einer der wichtigen Säulen in der Gemeinde in Jerusalem. Und er ist zugleich, wenn wir ein bisschen weiter nachforschen, sogar der Halbbruder Jesu. Interessanterweise sagt er nicht Judas, Halbbruder oder Bruder von Jesus Christus, sondern er sagt Diener Jesu Christi, weil scheinbar diese Verwandtschaft mit Maria für ihn nicht entscheidend ist, für die Autorität von dem, was er schreibt. Er sagt, ich bin ein Diener Jesu Christi. Als Empfänger wird hier auch nicht irgendwie eine einzelne Person oder an die Ortsgemeinde in Korinth oder so genannt, sondern es wird ganz allgemein gesagt an alle, die Gott zum Glauben gerufen hat. Und die vielen jüdischen Verweise und Stellen, die gleich noch kommen, deuten darauf hin, ja, es war wahrscheinlich vor allem eine jüdisch-christliche Zielgruppe, die er so im Auge hatte. Jetzt kommt er aber schon nach diesen sanften Anfangsworten zum Anlass seines Schreibens, Vers 3. Liebe Freunde, schon lange ist es mein dringlicher Wunsch, euch von dem Heil zu schreiben, an dem wir alle teilhaben. Das möchte ich nun mit diesem Brief tun, dessen Abfassung durch die gegenwärtige Situation noch dringlicher geworden ist. Ich möchte euch dazu auffordern, für den Glauben zu kämpfen, für dieses unantastbare Gut, das denen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, ein für alle Mal überbracht worden ist. Hier merkt ihr schon, der Ton ändert sich ein bisschen. Er sagt, ich möchte euch von dem Heil schreiben und in den allerletzten Versen schreibt er noch mal so ein bisschen drüber. Aber eigentlich, wenn wir gucken, geht es in diesem Brief gar nicht so sehr nur um dieses Heil, sondern darum, dieses Heil zu bewahren und über die falschen Lehren zu reden, die es eben in der Gemeinde gibt. Er sagt, er möchte euch aufrufen, ich rufe euch auf, für den Glauben zu kämpfen. Der Grund ist folgender. Jetzt geht's los, Vers 4. In eure Reihen haben sich nämlich Leute eingeschlichen, deren Verurteilung schon vor langer Zeit in der Schrift angekündigt wurde. Gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes als Freibrief für ein ausschweifendes Leben missbrauchen und die sich damit von dem lossagen, der der alleinige Herrscher ist, Jesus Christus, unser Herr. Judas spricht von gottlosen Menschen, die sich eingeschlichen haben. Er nennt sie nie Irrlehrer direkt, weil sie nicht von der Kanzel runter predigen, sondern weil sie eben unter den Christen der Gemeinde sind und weil sie eben eine falsche Deutung von Gnade vertreten und damit eine Irrlehre vertreten. Er sagt aber zu diesen Leuten immer nur diese Leute, die Eingeschlichenen oder im Griechischen Hutoi, einfach diese Leute. Warum sie in der Gemeinde sind, kann man sich ja fragen. Das wird hier gar nicht genau gesagt. Vielleicht aus Neugier, vielleicht haben sie die Gemeinschaft genossen, vielleicht haben sie auch die Unterstützung, die die Christen untereinander sich gegenseitig gegeben haben, einfach genossen und davon profitiert und waren deshalb dabei. Wir wissen es nicht genau. Aber sie deuten eben Gottes Gnade um ein ausschweifendes Leben zu führen. Eine Formulierung, die auf sexuelle Abenteuer und Verbindlichkeit ohne Treue und Verbindlichkeit eben hinweist. Also Leute, die ja hin und her überall unterwegs waren sexuell und nirgends wirklich verbunden und die dann noch gesagt haben, ja, Gottes Gnade gibt uns doch die Freiheit dazu. Wichtig ist, und das wird an vielen Stellen jetzt gleich deutlich, Judas schreibt hier nicht über Christen, die irgendwie in diesem Bereich mal Fehler machen und scheitern. Sonst hätte er sie zurückgerufen, nämlich zur Vergebung von Jesus und hat gesagt, hey, er vergibt euch, wendet euch zurück auf an ihn, kehrt um. Macht er aber gar nicht. Er sagt, das sind gottlose Leute, die unter den Gläubigen sind und die gar kein wirkliches Interesse an Gott haben. Wird auch gleich noch deutlich. Und jetzt in den Versen 5 folgende geht es dann ans Eingemachte. In 3 Schritten redet er über diese eingeschlichenen Leute und die Abschnitte ähneln sich. Meistens ist ein Zitat aus dem Alten Testament oder aus einem damals bekannten Buch und dann geht es um diese falschen Leute. Im ersten Schritt, in den Versen 5 bis 10, da werden diese Leute jetzt als Rebellen dargestellt und Judas nennt 3 Beispiele für Gottes Strafgericht aus dem ersten Buch Mose. Das sind alles bekannte Geschichten, die ein gottloses Verhalten aufzeigen und auch zeigen, das hat eine ernste Folge. Deshalb eben ein Gericht. Judas schreibt, Vers 5. Ich möchte euch an einige Beispiele erinnern, auch wenn sie euch alle längst bekannt sind. Obwohl der Herr das Volk Israel zunächst errettet hatte, indem er es aus Ägypten herausführte, hat er zu einem späteren Zeitpunkt diejenigen von ihnen umkommen lassen, die nicht bereit waren, ihm zu vertrauen. Auszug aus Ägypten haben wir alle im Kopf, die Leute gehen mit, aber nach kurzer Zeit, ihr erinnert euch, da kommt das goldene Kalb, dann beschweren sie sich, dass sie nicht genug zu essen haben, dann wollen sie Wasser haben, dann kommen die zu, die Kundschafter und aus dem Land zurück, nur Josua und Kaleb, die 2 vertrauen Gott, alle anderen denken, nee, wir können in dieses Land gar nicht kommen. Es gibt verschiedene Aufstände gegen Mose. Es geht immer weiter und das Ende vom Lied ist, dass das Volk 40 Jahre in der Wüste bleibt, anstatt von Ägypten unmittelbar in das versprochene Land einzuziehen. Das ist das erste Beispiel, wo Judas sagt, hey, wenn ihr Gott nicht ernst nehmt, dann hat das Konsequenzen. Sein zweites Beispiel ist etwas anders und jetzt fängt es schon an und das werdet ihr an manchen Stellen merken, der Judasbrief hat Vergleiche, die uns im Alltag des christlichen Kontextes gar nicht mehr so bekannt sind. Das zweite Beispiel, oder denkt an jene Engel, Vers 6, die Grenzen ihres Herrschaftsbereichs nicht respektierten und den ihnen zugewiesenen Aufenthaltsort verließen. Der Herr hat sie in Fesseln gelegt, die niemand lösen kann, sodass sie jetzt in tiefer Finsternis auf jenen großen Tag warten müssen, an dem sie gerichtet werden. Wir fragen uns, wann haben denn Engel irgendwie ihren Aufenthaltsbereich verlassen? Die Ausleger sind sich aber ziemlich einig. Judas redet hier vom 6. Kapitel vom 1. Buch Mose. Ihr erinnert euch, da gibt es so eine Geschichte mit Gottes Söhnen, die Frauen sich in ihr Bett holen und dann gibt es dieses Geschlecht der Riesen, glaube ich, wird das genannt. Also das ist so diese jüdische Auslegung, dass eben Engel ihren Bereich verlassen haben. Wenn jetzt jemand ein bisschen bibelkundig ist, denkt er, passt das eigentlich zu dem, dass Jesus sagt, Engel haben gar kein Geschlecht? Also ich lasse das jetzt einfach mal hier so offen und sage, man kann die Argumentation ja trotzdem nachvollziehen, was auch immer jetzt da gemeint ist. Judas sagt hier, die Gottessöhne, die Engel, die haben Grenzen überschritten und die Folge ist eben jetzt Strafe. Damit folgt das dritte Beispiel. Vers 7. Ganz ähnlich war es bei Sodom und Gomorra und den umliegenden Städten. Ihre Bewohner gaben sich sexueller Zügellosigkeit hin und praktizierten widernatürliche Dinge. Zur Strafe für ihr Verhalten und als warnendes Beispiel für uns alle sind sie nun dem ewigen Feuer ausgeliefert. Sodom und Gomorra war auch für Juden immer das Beispiel für das Böse schlechthin. Ihr erinnert euch vielleicht, da kommen 2 Botschafter in die Stadt, sind eigentlich Engel, als Menschen verkleidet. Und sie wollen eigentlich nur Gastfreundschaft da erleben und dann kommt dieser Mob zu diesem Haus und die wollen sie vergewaltigen. Es wird die Gastfreundschaft nicht geachtet, sie sollen gedemütigt und vergewaltigt werden. Und auch mit diesem Beispiel sagt Judas hier, guckt mal, wie ihr euch verhaltet und ein gottloses Verhalten, das hat wirklich eine Auswirkung. Gericht ist die Folge. Mit diesen 3 Gerichtsbeispielen, man muss sagen, ja, schon ziemlich drastisch, die er hier nennt, lenkt Judas den Fokus jetzt auf die aktuelle Situation und eben auf diese Leute, auf diese Eingeschlichenen. Vers 8. Doch das alles hält die Leute, die sich bei euch eingeschlichen haben, nicht davon ab, es genauso zu machen. Sie, die ihr gottloses Handeln auch noch durch Träume und Visionen rechtfertigen, entweihen ihren Körper, widersetzen sich der Autorität des Herrn und reden abfällig über die Engel, die doch ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes sind. Diese Leute, die handeln also nicht nur wie die rebellischen Israeliten, die rebellischen Engel oder die rebellischen Bewohner von Sodom und Gomorra, die treiben das genauso schlimm und noch schlimmer und sie rechtfertigen ihr Verhalten sogar durch irgendwelche Träume und Visionen, die natürlich kein Mensch nachprüfen kann. Außerdem beleidigen sie durch ihr Geschwätz Gott und auch die Engel. Und wir denken, warum auch die Engel? Das hing auch ein bisschen mit dem jüdischen Denken zusammen, weil sie sagen, naja, Gott hat verschiedene Bereiche der Schöpfung für verschiedene Dinge, die es gibt, verschiedene Engel eingesetzt, die sozusagen gucken, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen. Und indem Menschen das ignorieren, tun sie eben nicht nur Gott, sondern auch seine Engel beleiden. Für Judas ist klar, am Ende ist es immer nur Gott, der urteilt. Gott derjenige, der ein Gericht spricht. Und das zeigt er dann auch nochmal mit einem weiteren Beispiel. Und das stammt jetzt nicht aus dem Alten Testament, sondern aus einer jüdischen Überlieferung. Das wird euch jetzt auch ein bisschen seltsam vorkommen, wenn ihr es nicht irgendwie neulich mal gelesen und drüber nachgedacht habt. Und zwar schreibt Judas Folgendes, Vers 9. Der Engelfürst Michael hingegen gebrauchte nicht einmal den Teufel gegenüber abschätzige Worte. Als dieser ihm den Leichnam des Mose streitig machte und es deswegen zu einem heftigen Wortwechsel kam, maßte Michael sich nicht an, abfällig über ihn zu urteilen, sondern sagte nur, der Herr soll dich strafen. Ganz anders diese Leute. Über das, was sie nicht verstehen, reden sie mit abschätzigen Worten. Und das, wovon sie etwas verstehen, nämlich ihren Trieben zu folgen, wie die vernunftlosen Tiere ihren Instinkten, gerade das bringt ihnen den Untergang. Wer von euch hat im Alten Testament mal gelesen, dass über den Leichnam des Mose ein Streit zwischen dem Teufel und Michael stattgefunden hat? Niemand, genau. Das stammt auch eben nicht aus dem Alten Testament, sondern aus einer jüdischen Schrift, der Himmelfahrt des Mose, ganz apokalyptische Schrift. Interessanterweise haben wir diesen Bericht gar nicht überliefert. Wir haben Teile von dieser Apokalypse und wir haben Kirchenväter Clemens von Alexandria und Origenes, die sagen, das stand da drin. Aber genau diesen Abschnitt haben wir halt nicht mehr überliefert. Von daher ist es einfach eine jüdische apokalyptische Schrift. Und die scheint so ein bisschen die Andachtsliteratur der Juden damals gewesen zu sein. Die scheint anerkannt gewesen zu sein. Und Judas sagt, guckt mal, also sinngemäß sagt er hier, wenn noch nicht mal der große, wichtige Engel Michael sich ein Urteil über Gott oder über Engel erlaubt, wieso erlauben diese eingeschlichen Leute, die zwischen euch in der Gemeinde sitzen, wieso können die sich erlauben, so ein abwertendes Geschwätz über Engel, über Gott zu reden. Das geht ganz und gar nicht. Gott allein hat das Recht zu urteilen. Das ist das, was er damit veranschaulicht. Also er zeigt mit diesen ziemlich scharfen Worten, diese Leute, die haben ein Gericht zu erwarten. Und dann geht es in einem zweiten Schritt weiter. Ich habe ja gesagt, es geht dreimal gegen die Leute. Und das zweite ist auch wieder, es gibt wieder drei Beispiele. Und bekannte Sünder aus dem Alten Testament. Vers 11. Wehe ihnen! Sie haben den Weg eingeschlagen, den kein gegangen ist. Sie haben sich wie Bileam dafür entschieden, andere irre zu führen, weil sie sich Gewinn davon versprechen. Und sie stürzen sich selbst ins Verderben, indem sie sich wie einst Korach gegen Gott auflehnten. Drei bekannte Sünder werden genannt. Am Anfang ist so ein Weheruf, das erinnert so ein bisschen an Jesu Weheruf oder an die von Propheten, die sagen, wehe euch, wie kann das nur sein? Und dann spricht er von Kain, der hat seinen Abel ermordet. Ihr redet von Bileam, der ist so das Symbol von einem geldgierigen, falschen Propheten, der nur auf Profit aus ist im Alten Testament. Und dann von Korach, der und seine Rotte, seine Gruppe, seine Familie, die haben sich gegen Mose aufgelehnt und die haben Strafe erfahren. Also vom Prinzip auch wieder so ein Beispiel, Strafe wird folgen. Und dann geht es in Vers 12 direkt so weiter. Ein Schandfleck sind diese Leute bei den gemeinsamen Mahlzeiten, zu denen ihr zusammenkommt. Denn sie feiern ohne Hemmung mit, obwohl sie nur ihr eigenes Wohl im Auge haben, nicht das Wohl der Herde Gottes. Also diese gemeinsamen Mahlzeiten, die stelle ich mir so ein bisschen vor, wie wenn wir sagen, hey, heute nach dem Gottesdienst wird zusammen gegessen, jeder bringt was mit. Der Unterschied war, dass es natürlich damals auch Leute gab, ja, die irgendwie fast gar nichts hatten, und es gab Leute, die sehr reich waren, und letztlich ein echtes Gemeinschaftsmahl ist es ja nur, wenn auch alle was abbekommen. Das scheint aber den Leuten ziemlich egal gewesen zu sein. Man hat eben zusammen gegessen und dann Abendmahl gefeiert, aber die waren da super egoistisch. Die haben nur nach sich geguckt, sie waren rücksichtslos und alle anderen waren ihnen total egal. Und mit 4 Bildern aus der Natur haut Judas jetzt nochmal drauf. Er sagt, Wolken ohne Wasser sind sie, die vom Wind vorübergetrieben werden, ohne den erhofften Regen zu bringen. Sie sind Bäume, bei denen man zur Erntezeit vergeblich nach Früchten sucht, weil sie tot sind, gestorben bis zur Wurzel. Wildschäumende Meereswogen, die den Schmutz ihrer Schandtaten wie Gischt emporschleudern, aus der Bahn geratene Sterne, denen für immer und ewig ein Platz in der tiefsten Finsternis bestimmt ist. Jetzt wisst ihr, warum über den Judasbrief so selten gepredigt wird. Das ist wirklich starker Tobak. Und es ist noch nicht alles, weil es kommt noch ein dritter Schritt von Judas. Beginnt er wieder mit einem jüdischen Zitat, wieder nicht aus dem Alten Testament, sondern aus einer jüdischen Schrift, dem äthiopischen Henoch. Und dort werden die Leute jetzt nochmal verdammt als Ketzer. Judas schreibt, die prophetischen Worte, die Henoch, Nachkomme Adams, in der 7. Generation gesprochen hat, gelten auch diesen Leuten. Dieser Henoch kennt er vielleicht aus dem 1. Buch Mose, über den wissen wir fast gar nichts. Was wir aber definitiv wissen, ist, dass diese Henoch-Apokalypse nicht von ihm stammt, weil die sehr, sehr viel älter ist. Also eine Pseudepigraphie, eine Schrift, die unter seinem Namen herausgegeben ist, aber die vielleicht auf Überlieferung zurückgehen mag, das kann sein, aber die er sicherlich nicht selber geschrieben hat. Also, die prophetischen Worte, die Henoch, Nachkommen Adams, in der 7. Generation gesprochen hat, gelten auch diesen Leuten. Seht, sagt er, der Herr ist mit seinen heiligen Engeln gekommen, einer unzählbar großen Schar, um über alle Menschen Gericht zu halten. Er ist gekommen, um alle, die ein gottloses und sündiges Leben geführt haben, für all ihr gottloses Tun zu bestrafen und für alle vermessenen Worte, mit denen sie sich in ihrer Gottlosigkeit gegen ihn gewandt haben. Zitat Ende. Ja, diese Leute beklagen sich bitter über Gott und sind mit ihrem Schicksal nie zufrieden. Sie folgen ihren Begierden, führen anmaßende Reden und schmeicheln sich bei anderen ein, weil sie sich davon einen Vorteil für sich selbst erhoffen. Also eigentlich wieder, diese Leute erwartet Gottes Gericht. Nochmal mit einem finalen Beispiel gesagt. Und vielleicht noch kurz zu diesen Schmeicheleien. Man denkt, warum ist Schmeicheln komisch? Schmeicheln war in der Antike an sich total verpönt, weil die Herrscher das genutzt haben, um das Volk auf ihre Seite zu ziehen. Also wenn die Herrscher wollten, dass sie gemocht werden, dann haben die dem Volk geschmeichelt oder haben denen Geschenke gemacht. Und das war natürlich verpönt, und die wirklich gute Variante wäre eine direkte, offene Rede gewesen. Aber diese Leute tun das nicht. Sie schmeicheln, wenn sie ihren Vorteil dahinter sehen. Ja, ihr merkt, dieser biblische Text ist ziemlich dicht, er ist ziemlich hart, und die Frage ist, wie können wir damit umgehen und was nehmen wir für uns heute mit? Und da habe ich jetzt so 3 Gedanken, die ich bei der Beschäftigung hier mit diesem ersten Teil des Judasbriefes mitnehme. Das erste, was hier ganz klar rauskommt, ist eine Warnung. Die Warnung, dass Menschen das ewige Leben mit Gott verpassen können. Also das wird hier so scharf wie kaum woanders gesagt, Menschen können mit Gott oder ohne Gott unterwegs sein. Und in den ersten 3 Versen, da merkt man ja, dass die Motivation von Judas nicht nur ein Draufschlagen ist, sondern er redet ja davon, oder man merkt ja wirklich, dass sein Glaube ihn erfüllt. Er spricht von Gottes Schutz, von seiner Barmherzigkeit, die wir erleben, von seinem Frieden, den wir erfahren. Und er wünscht eben seinen Lesern, auch ihr sollt das immer mehr merken. Ihr sollt immer mehr mit diesem Gott verbunden sein, der euch liebe, der euch Schutz gibt. Und das ist auch für mich persönlich die große Motivation, Menschen von Jesus weiterzusagen. Eben nicht eine Gerichtskeule zu schwingen, sondern zu sagen, wie gut es ist, mit Gott zu leben und wie viel man hat und dass man eine Gewissheit hat und einen Halt. Und das ist das, was mir Orientierung im Leben gibt und warum es gut ist, Gott nachzufolgen. Spannenderweise ist aber Judas über diesen Punkt längst hinaus. Und er lädt auch die gar nicht mehr zur Umkehr ein, sondern für ihn ist klar, hey, diese Leute, die hatten die Möglichkeit, die haben kapiert, um was es im Glauben geht, aber das war denen eigentlich total egal. Und das war denen nicht nur egal, die bleiben trotzdem mitten unter euch, die gehen nicht irgendwie weg, sondern die leben ganz bewusst gegen das, wo sie eigentlich wissen, das geht gar nicht. Und deshalb sagt er dann, diese Leute sind Rebellen, die sind Sünder, die sind Ketzer und die werden verurteilt. Er redet von Fesseln, von Finsternis, von Feuer, von Verderben und von Gericht. Und er sagt, das wird kommen. Ganz schön hart. Und trotzdem was, wo Judas sagt, hey, das passiert mit Menschen, die am Ende sagen, ich will nicht mit Gott. Das ist so. Wir wissen nicht genau, wie sich Judas diese Trennung jetzt von Gott vorstellt. Wir wissen, dass im ersten Jahrhundert diese Lehre, die uns heute immer so Hölle, und dann denken wir, ja, das ist eine ewige Qual. Das ist eine Lehre, die eigentlich erst im 3., 4., 5. Jahrhundert populär und im Mittelalter dann populär wurde. Die meisten Juden werden damals an eine Auslöschung gedacht haben, also so wie Feuer, deshalb ist ja auch hier von Feuer die Rede, wenn du jetzt ein Feuer ganz viel Holz reinschmeißt, das brennt ja nieder und irgendwann ist das verbrannt und weg. So wird sich Judas das wahrscheinlich vorgestellt haben, das war die verbreiteste Ansicht damals. Und er scheint ja zum Teil auch dieses Gericht wirklich innerweltlich zu verstehen. Er sagt, ja, Sodom und Gomorra, die haben direkt Gericht erlebt oder die Auszug aus Ägypten, da war direkt eine Folge für ihr Tun. Sie konnten nicht in das heilige Land einziehen. Und auf der anderen Seite merken wir aber auch gerade bei den Engeln und bei anderen Dingen, dass er sagt, sie warten noch auf den Tag des Gerichts. Also irgendwas steht davon auch noch in der Zukunft. Es ist noch nicht alles geschehen. Wie immer das jetzt genau sein mag, also über das Thema Hölle kann man sich ja auch 3, 4, 5 Mal predigen, würde ich auch, wenn das euch interessiert, irgendwann mal gern machen, ist spannend und irgendwie auch anders, glaube ich, als wir oft ein Bild im Kopf haben. Aber was Judas hier wirklich sagt und wirklich auch deutlich macht, ist, hey, wenn Leute ohne Gott unterwegs sind, dann gehen die verloren. Dann haben die nicht die Orientierung im Leben und dann haben die nicht die Orientierung im Sterben. Und ich finde auch, dass Judas mit diesen Bildern, das kann Angst auslösen, aber eigentlich ist es erstmal eine große Warnung zu sagen, also er droht ja nicht, er warnt und sagt hier, das zu dulden innerhalb der Gemeinde oder darüber hinwegzusehen, ist nicht gut. Vom Prinzip verurteilt er deshalb das Handeln der Eingeschlichen und sagt, Vers 11, sie stürzen sich selbst ins Verderben. So, der erste krasse Punkt. Damit zum Zweiten. Das Zweite, was ich aus diesem Brief mitnehme, ist, dass eine falsche Lehre zum einen dem Menschen selbst schadet, der sie vertritt, und zum anderen auch oft seinen Mitmenschen. Wir tendieren ja beim Wort Irrlehre als erstes daran zu denken, okay, da geht es jetzt um ein Gedankengebilde, um eine Art über Gott oder den Glauben zu denken, und da ist was falsch und krumm und schief und deshalb muss das falsche Denken korrigiert werden. Aber Judas setzt ja hier genau andersrum ein. Er redet ja auch von Leuten, die sehr falsch leben und sagt, ja, die Ursprung oder es liegt auch dran, dass sie Gottes Gnade eben falsch verstehen. Also man kann nicht das eine oder das andere denken, aber das wirklich Doofe ist eben nicht nur, dass jetzt jemand was Falsches denkt. Also wir denken sicherlich viele, manchmal richtige und manchmal falsche Sachen. Das wirklich Doofe ist, dass die auch mit ihrem Leben ziemlich daneben leben, lieblos sind und das eben auch Folgen hat für sich selbst und für das Umfeld. Jesus sagt ja mal, als er vor falschen Propheten warnt, folgendes, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Matthäus 7, Vers 16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Frage bei jeder Lehre ist also nicht nur ganz abstrakt im Kopf, ist die richtig oder falsch, sondern die Frage ist wirklich, ja, was sind denn die Früchte? Was sind die charakterlichen Veränderungen, die durch diese Lehre entstehen? Was verändert sich im Leben von Menschen, die dieser Lehre anhängen? Werden diese Menschen von Gott, also kommen die Menschen dadurch Jesus ähnlicher, kommen Gott näher, wächst ihre Liebe, wächst ihr Mitgefühl, hat das wirklich Auswirkungen, führt das zu mehr Gerechtigkeit? Ich glaube auch die Frage, führt das zu mehr Freiheit und mehr Authentizität, weil ich im tiefsten davon überzeugt bin, dass wenn Gott uns eine Lehre, eine Sache gibt, dass es eigentlich zu unserem Besten, zu unserer Echtheit und zu unserer Freiheit, zu unserer Charakterfortentwicklung führt und nicht zu einer Einengung. Also führt eine Lehre dazu, dass unser Leben sich weiterentwickelt, gut entwickelt. Ich glaube, das ist das Interessante. Und was uns jetzt vielleicht auch auffällt, bis zu dieser Stelle hat Judas noch überhaupt nicht darüber gesagt oder gesprochen, wie man jetzt mit diesen Menschen umgehen soll, die falsche Lehre vertreten. Sagt er auch nur am Ende ganz kurz, sage ich nächste Woche was zu, sondern eigentlich geht es hier erstmal um eine ganz große Warnung zu sagen, da ist wie ein Krebs unter euch und das ist nicht gut und ignoriert das nicht, das sagt er. Und jetzt möchte ich noch gerade diese am Anfang so ein bisschen angedeutete Frage ansprechen. Ja, aber wie ist das denn jetzt eigentlich überhaupt? Wann ist denn eine Sache jetzt wirklich eine Irrlehre? Und wann handelt es sich nur um eine andere Meinung? Weil das ist ja, können wir immer alle gleich denken oder müssen wir das? Wo ist da denn der Unterschied? Und wenn ich den Judasbrief so lese und auch mit anderen Schriften im Neuen Testament mal vergleiche, da merke ich schon, es gibt eindeutig einen Unterschied zwischen Irrlehren und zwischen Meinungsverschiedenheiten. Den gibt es. Es gibt einen Unterschied. Im 14. Kapitel des Römerbriefes, da schreibt der Apostel Paulus mal darüber, dass es Leute gibt, die keinen Alkohol trinken oder die bewusst Vegetarier sind oder die bewusst gewisse kirchliche, religiöse Feiertage einhalten. Und dann sagt er, und dann gibt es welche unter euch, die machen das alles überhaupt nicht. Und deshalb streiten die sich dort und sind sich auch ziemlich uneins und gehen auch irgendwie auseinander und sagen, das geht ja gar nicht, wenn der andere jetzt hier auf einmal Schweinefleisch oder irgendwas isst, das geht ja gar nicht und so. Und dann sagt Paulus in dieser Situation Folgendes, Römer 14, Vers 5. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Das hört sich gut an, aber das passt ja trotzdem nicht so ganz mit Judas zusammen, zu sagen, ich verstehe die Gnade Gottes halt ganz anders und gut ist. Das ist schon ein bisschen eine Spannung. Wenn wir als Gemeinde unterwegs sind, dann sind verschiedene Bibelauslegungen, verschiedene Verständnisse nicht nur schlecht und nicht nur falsch, sondern sind ein Stück weit normal. Einheit als Gemeinde heißt nicht Einheitlichkeit. Wenn hier zwei Leute in der Gemeinde in allen Punkten, in allen Fragen genau das Gleiche glauben müssten, ja, dann müsste jeder allein Gottesdienst feiern, weil wir wahrscheinlich nicht in jedem Detail, in allen Fragen, in allem irgendwie gemeinsam unterwegs sind. Das ist manchmal ganz schön anstrengend, dass wir verschieden glauben. Und trotzdem ist es auch ein Gewinn. Und die Frage ist jetzt, wo beginnen denn Irrlehren? Wo beginnt das eigentlich? Liegen Fragen der Ernährung und der Feiertagsgestaltung im Ermessen des Einzelnen, während das ethische Verhalten dann als Fehlverhalten gestoppt werden muss? Ich glaube, ganz so pauschal und einfach ist es eben nicht und kann man es nicht sagen. Im Judasbrief, da geht es ja um eine konkrete Irrlehre, Gottes Gnade, die wird umgedeutet und die Leute sagen, Gott sieht das so und wenn man aber genau hinguckt, dann merkt man, das ist eigentlich alles nur blöde Ausrede bei denen. Diese Leute, die interessiert gar nicht, was Gott will, die sind an sich selbst, an ihrem Wohlergehen und an ihrem Spaß allein interessiert. Alles anderen, die anderen Christen, Gott mit seinen Ideen, ist ihnen egal. Ob die jetzt Atheisten waren, eher unwahrscheinlich, also das ist eher was Modernes, also dass Menschen überhaupt an kein himmlisches, göttliches Wesen glauben, ist tatsächlich eigentlich eine moderne Sache. Das ist damals, die werden schon in irgendeiner Form an Gott geglaubt haben, aber es war ihnen eigentlich völlig egal. Sie haben so gelebt, wie sie das wollten. Mit ihrem Verhalten haben sie den Ansehen der Christen in der Gemeinde auch geschadet und sie waren auch gar nicht wirklich daran interessiert, was Gott will. Deshalb nennt sie Judas ja auch gottlos. Generell bitte ich euch, seid ein bisschen vorsichtig damit, Menschen als Irrlehrer zu bezeichnen. Es mag Lehren geben, die nicht richtig sind und darüber sollte man auch klar reden, aber andere Leute als Irrlehrer sofort abzustempeln, das ist schon ein bisschen, also da muss man schon genau überlegen, um was geht's da. Allein deshalb, weil es bereits in der Bibel schon verschiedene Sichtweisen und auch Weiterentwicklungen gibt. Also zu vielen Themen werdet ihr, wenn ihr genau in die Bibel schaut, feststellen, naja, es gibt mal zwei verschiedene Aussagen und da muss man dann irgendwie einen Weg geben. Und der eine sagt, ich finde das wichtiger und der andere das. Und dann kannst du nicht sagen, ja, ich bin aber biblischer und du nicht und du beurteilst das falsch. Also es ist manchmal gar nicht so einfach. Wann kann ich also mit anderen nicht mehr das Abendmahl feiern? Wann kann ich nicht mehr mit ihnen beten? Wann muss ich sagen, das ist ein Irrlehrer, mit dem möchte ich nicht zusammen den Glauben teilen? Ich glaube, das kommt immer so dran an, jetzt mal ganz allgemein gesagt, das ist im Einzelnen dann wirklich schwierig und man muss im Einzelnen sich das anschauen, das ist, wie weit weicht eigentlich eine Sichtweise von bisherigen Traditionen ab? Das ist schon mal so ein guter Maßstab zu sehen, okay, das ist jetzt was ganz Neues und anderes. Und selbst dann muss man sich fragen, okay, warum hat sich das, warum sieht das die Person anders? Manchmal ist es so, dass die historische, theologische, archäologische Forschung Dinge zutage fördert, die uns gewisse Zusammenhänge neu und anders und besser verstehen lassen. Und das kann tatsächlich auch manchmal dazu führen, dass wir gewisse Dinge in der Bibel nach Jahrhunderten anders beurteilen. Also ein Beispiel, was heute den meisten Gemeinden unumstritten ist, das Patriarchat, also die Herrschaft des Mannes über seine Frau in der Rolle der Gesellschaft, was über viele Jahrhunderte ganz natürlich war, denn die Frau bekommt ja Kinder und kann nicht so viel arbeiten wie der Mann, der dann andere Verantwortung übernimmt. Das war über viele Jahrhunderte gedacht, ja, das ist ja Gottes Plan, so muss es sein. Und dann haben Leute festgestellt und geprüft und geschaut, was steht eigentlich wirklich in diesem Text und was haben Leute kulturell angenommen. Und man hat festgestellt, eigentlich steht das gar nicht so in der Schöpfungsgeschichte oder in den Texten. Oft wird so gelebt, weil die Gesellschaft so war. Aber es steht nicht drum, Gottes Absicht ist es, der Mann steht hier und die Frau steht da. Und dann hat man gesagt, und das haben mittlerweile eigentlich die allermeisten Kirchen auch so gesehen, dass man sagt, das Patriarchat ist keine gottgesetzte Lebensordnung oder Form, sondern es ist eine Lebensweise, die es in der Gesellschaft gab, die auch funktionieren mag und wo sich Leute darauf einlassen und viele Gesellschaften funktionieren heute noch so, aber es ist nicht ein Gesetz, was Gott gibt und man hat Dinge anders bewertet. Also wie ist das mit diesen Irrlehren? Ich glaube, wenn wir mit Glaubensgeschwistern, mit Leuten, die wirklich an Jesus glauben, die ihm vertrauen, die mit ihm unterwegs sind, mit denen ich zusammen beten kann und Abendmahl feiere, über gewisse Themen spreche, dann heißt das nicht automatisch, dass der andere ein Irrlehrer ist, weil er eine andere Meinung hat. Wenn er begründen kann, warum er glaubt, was er glaubt, wenn man drüber ringt und nachdenkt und merkt, da sind wir uns näher, da sind wir uns weiter, aber am Ende kann ich immer noch mit dieser Person beten und Abendmahl feiern, dann würde ich sagen, sind wir nicht an diesem Punkt, wo wir von Irrlehrern sprechen, wie das jetzt eben zum Beispiel Judas tut, weil er in einer anderen Situation ist. Ich möchte das an einem letzten Beispiel, was auch ein bisschen brisanter ist, nochmal ansprechen, nämlich zum Thema Homosexualität. Da haben wir ja vor etwas mehr als einem Jahr auch mal als Gemeinde einen heißen Eisengottesdienst gemacht. Und uns war das vorher schon bewusst und uns ist es jetzt auch immer klar, dass die einen sagen, naja, es ist allerhöchste Zeit, dass homosexuelle Menschen ganz genauso wie alle anderen in der Gemeinde dabei sein, Mitglied sein können, mitarbeiten können, in Beziehungen lieben können, wen sie lieben. Und die anderen sagen, genau das ist doch der Niedergang der Gesellschaft, der Niedergang der Gemeinde, der Niedergang von Moral, das geht ja gar nicht. Während die einen also sagen, es ist mein tiefster Wunsch, für Ungerechtigkeit aufzustehen und für Menschen einzutreten, die lange marginalisiert und benachteiligt, kriminalisiert oder als krank bezeichnet wurden, sagen die anderen, ja, aber das geht doch so überhaupt nicht. Und warum sagen die das? Ja, nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil so, wie sie die Texte in der Bibel verstehen, wie sie glauben, wie sie geprägt sind, weil sie das anders verstehen und auslegen. Warum spreche ich da jetzt gerade nochmal drüber? Im vergangenen Herbst hat der Bund FEG auch gemerkt, dass dieses Thema wichtig ist und man drüber reden muss. Und dieses Jahr gibt es im Bund FEG einen Gesprächsprozess. Interessanterweise wird er mit uns Pastoren geführt und gar nicht so viel mit euch. Aber an ein paar Stellen laden wir euch auch ein, dabei zu sein. Aber wird es einen Gesprächsprozess geben, wo wir überlegen, wie können wir mit dem Thema Homosexualität im Bund miteinander in Gemeinden umgehen? Und wenn wir in diesem Prozess stehen, dass wir darüber reden, dann finde ich es ganz wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig sofort hier brandmarken als Irrlehrer und verteufeln. In der Praxis ist es manchmal so, dass du Entscheidungen treffen musst, wo du sagst, ein Autor hat das mal so formuliert, naja, wie mit Homosexualität umgehen, das ist ein Luxus der Unbeteiligten, ist zu sagen, ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber wenn du in der Situation in Gemeinde stehst, wo dann jemand auch offen herkommt und sagt, ich bin homosexuell, darf ich hier eigentlich mitarbeiten, dabei sein, darf ich meinen Mann, meine Frau mitbringen, ja, dann musst du irgendwie, bist du beteiligt und musst eine Entscheidung treffen. Wenn da jetzt eine Entscheidung irgendwie getroffen wird und man sich irgendwie in eine Richtung festlegt, dann ist klar, die manchen sehen das vielleicht so, aus ihrem Gewissen Gott gegenüber und der Bibel gegenüber, und die anderen sehen das so. Und in dem Moment zu sagen, wie gehen wir damit um, ist nicht einfach, aber jetzt im Gespräch mit Kollegen, mit Pastoren, wo das schon so anfängt, merke ich, der andere verliert nicht den Status, mein Bruder, meine Schwester zu sein, nur dadurch, dass er irgendwie eine andere Meinung hat. Ich habe Kollegen, die ich über alles schätze und die trotzdem eine ganz andere Meinung haben als ich bei dem Thema. Und dann sage ich trotzdem nicht, also bleib fort, weil du bist doof, sondern ich sage, hey, wir sehen das hier anders und trotzdem können wir gemeinsam Abendmahl feiern, gemeinsam beten. Von daher möchte ich so ein bisschen mit dem Zitat auch von Paulus, Das habe ich gar nicht hier. Genau, aber das möchte ich euch trotzdem nochmal sagen. Paulus, der sagt ja im Korintherbrief einmal diesen Satz, dass er sagt, hey, alles Denken, alles Erkennen ist auch irgendwie Stückwerk. Und so ein bisschen demütig müssen wir immer sein bei dem, wo wir sagen, Dinge sind richtig, Dinge sind falsch. Dinge sind auch immer Stückwerk, die wir erkennen. Und gelegentlich werden wir Perspektiven und Sichtweisen auch korrigieren und ändern. Und das ist nicht automatisch ein, du bist jetzt ein Irrlehrer, sondern manchmal auch einfach ein Stück weit, dass man sagt, ich sehe die Dinge heute anders als früher. Für mich ist in all dem Ringen eben das entscheidend, was Judas, und damit nochmal ganz zurück zum Anfang des Briefes, im dritten Vers schreibt, ganz am Beginn. Da schreibt er doch, liebe Freunde, schon lange ist es mein dringlicher Wunsch, euch von dem Heil zu schreiben, an dem wir alle teilhaben. Und ich glaube, am Ende ist genau das der entscheidende Punkt, ob ich sage, es ist eine Meinungsverschiedenheit, es ist eine Irrlehre. Die Frage ist, sind wir gemeinsam unterwegs? Ist Jesus mein Herr? Spüre ich dem anderen ab und vertraue dem? Ja, der glaubt genauso an Jesus wie ich, der folgt ihm von Herzen nach, der versucht sein Leben so zu leben, nach bestem Wissen und Gewissen, wie ich das auch versuche in der Nachfolge Jesu. Der ist meine Schwester, mein Bruder, ich kann mit ihm gut klarkommen. Ich glaube, das ist das Entscheidende und wenn wir darauf achten, dann können wir auch bei Meinungsverschiedenheiten gut gemeinsam unterwegs sein. Amen.